Ja, ich grüße recht herzlich zur heutigen Vormittagssektion der Phänomenologie- und Hermeneutik-Sektion und ich freue mich heute, Nikola Mirkovic aus Freiburg begrüßen zu dürfen. Nikola Mirkovic ist Doktorand am Philosophischen Seminar der Universität Freiburg und er spricht heute zu Sprache als dialogisches Geschehen, Celan und Heidegger im Gespräch und er promoviert auch über Heideggers Kunstphilosophie.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und herzlichen Dank für die Einladung. Um Heidegger und Celan ins Gespräch zu bringen, muss man zumindest, wenn man philosophisch vorgehen möchte, klären, was man unter einem Gespräch versteht. Da der Begriff des Gesprächs sowohl für Celan als auch für Heidegger eine zentrale Rolle spielt, kann der Anfang, um das eigene Verständnis vom Gespräch zu klären, sowohl bei dem Werk des einen als auch beim Werk des anderen genommen werden. Zudem wäre es möglich, von einem dritten Standpunkt aus, weder dem Celans noch Heideggers, zu klären, wie der Begriff des Gesprächs zu verstehen ist und ausgehend von einer neutralen Bestimmung die Werke von Dichter und Philosoph dann ins Verhältnis zu setzen. Wenn man von einem neutralen Standpunkt ausgeht, läuft man jedoch Gefahr, bestimmte Vorentscheidungen zu treffen, die es verhindern, das zu erkennen, worum es dem Philosophen, dem Dichter, vielleicht auch beiden in der Beschäftigung mit der sprachlichen Form des Gesprächs geht. Umgekehrt sind die Versuche, die nur bei Celans oder nur bei Heideggers Verständnis von Gespräch ansetzen, nicht weniger problematisch. Denn erstens besteht die Gefahr, das Gesprächsverständnis des einen in das des anderen hineinzulesen. Zweitens ist die Vergleichbarkeit von Philosophie und Dichtung grundsätzlich problematisch, insofern die Philosophie in größerem Maße auf Begriffsschärfe und Einheitlichkeit ausgerichtet ist, Dichtung in aller Regel aber interpretationsoffener und vielschichtiger ist. Wenn also Dichtung und Philosophie in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden, kann die Philosophie leicht ins Unbestimmte entgleiten, die Dichtung aber in eine ihr fremde Systematik und Konformität gezwängt werden. Diese Schwierigkeiten kann man umgehen, indem man die wissenschaftliche Untersuchung von Philosophie und Dichtung streng voneinander trennt. In bestimmten Grenzen ist eine solche Trennung notwendig und sinnvoll. Es gibt jedoch philosophische wie poetische Werke, die sich gerade durch die wechselseitige Bezugnahme von Dichtung und Philosophie aufeinander auszeichnen. Und um solche Werke zu verstehen, müssen die genannten Schwierigkeiten in Kauf genommen werden. Wenn nun im Folgenden aufgrund eines primär philosophisch ausgerichteten Erkenntnisinteresses mit Heidegger begonnen wird, bedeutet das nicht, dass die Dichtung am Ende in Philosophie aufgehoben werden soll. Sie wird aber freilich in einen philosophischen Kontext eingeordnet und verliert dabei ein Stück ihrer Eigenständigkeit. Wir beginnen also mit Heidegger. Veranlasst durch einen Besuch von Professor Tezuka von der Kaiserlichen Universität Tokio, schreibt Heidegger 1943-54 einen Text in der Form eines Dialogs. Der Text trägt den Titel »Aus einem Gespräch von der Sprache zwischen einem Japaner und einem Fragenden«. Er wurde 1959 in der Sammlung Unterwegs zur Sprache veröffentlicht. Es ist nicht der erste Text Heideggers in Dialogform, denn bereits 1944-45 hat er die sogenannten Feldweggespräche verfasst. In diesen Texten spiegeln sich die Gesprächssituationen der platonischen Dialoge. In den ersten beiden Feldweggesprächen vollzieht sich die philosophische Unterredung auf einem Spaziergang. Im letzten Feldweggespräch in der Gefangenschaft. Das Gespräch zwischen einem Japaner und einem Fragenden wiederum ergibt sich aus dem Besuch eines Gasts. Das Gespräch von der Sprache ist für unseren Zusammenhang von besonderem Interesse, weil hier die Bedeutung des Gesprächs für das Verständnis von Sprache besonders prägnant ist. Der Dialog beginnt mit einem Andenken. Gedacht wird Chūzō Kuki, der bei Heidegger studiert hat und zugleich der Lehrer von Heideggers japanischem Gast war. Erwähnt werden der Grabstein des Verstorbenen und der Hain im Tempelgarten von Kyoto, in dem der Grabstein steht. Zum Andenken gehört auch die Erinnerung an die Gespräche Heideggers mit dem Verstorbenen, Gespräche über deutsch-japanische Übersetzungsprobleme, über die Unterschiede zwischen der europäischen und der ostasiatischen Denktradition und über die Frage, inwiefern diese Schwierigkeiten mit der Verschiedenheit der beiden Sprachen zu tun haben. Durch dieses Andenken werden nicht nur die zentralen Fragen des Dialogs exponiert, sondern zugleich wird der gesamte Dialog auf die Erinnerung an den Verstorbenen bezogen. Die Erinnerung wird zum Andenken indem dasjenige, was den Verstorbenen zeitlebens beschäftigt hat, aufgegriffen und neu durchdacht wird. Der Gedankenaustausch zwischen dem fragenden Heidegger und dem verstorbenen Grafen Cookie kreiste, wie der Leser des Gesprächs erfährt, um Fragen nach dem Wesen der europäischen sowie der ostasiatischen Kunst und Dichtung. Dabei war nicht nur der Graf Cookie daran interessiert, von Heidegger zu lernen, sondern ebenso versuchte Heidegger, bestimmte Grundbegriffe der japanischen Tradition nachzuvollziehen. Heidegger wird dabei ganz zum unwissenden Fragenden, einem Fragenden, der nicht bloß vorgibt, unwissend zu sein, sondern tatsächlich von dem, was er erfahren möchte, so gut wie nichts versteht. Letztlich bleibt der Versuch des Fragenden, im Dialog mit dem japanischen Gast, Worte wie Iki, Ku oder Iro zu verstehen, erfolglos. Der japanische Sprachgeist bleibt ihm verschlossen. Interessant für unseren Zusammenhang ist aber weniger, auf welche Weise man sich das Fremde hätte aneignen können, also was die richtigen Übersetzungen für diese Worte gewesen wären, sondern interessant ist, wie in dem Dialog mit dem Nichtverstehen umgegangen wird. Das Unvermögen, sich die fremden Begriffe anzueignen, das Scheitern von Verstehensvollzügen, wird in dem Dialog performativ dargestellt. Der Japaner und der Fragende unterbrechen das Gespräch über ein Thema immer wieder, um auf andere Themen zu kommen. Sie sprechen bestimmte Dinge nicht direkt an, sondern hüllen sie in Schweigen. Sie zögern, sie halten sich zurück, erlauben sich einzelne Worte dem Unbestimmten zu überlassen. Sie warten im Zustand des Nichtverstehens, um den richtigen Zeitpunkt für ein gesuchtes Wort zu finden. Dieses langsame, verhaltene Sprechen beider Gesprächspartner wird von dem Fragenden mit einem zweckorientierten, instrumentellen Sprachgebrauch kontrastiert. Zitat: Das Wissen wollen und die Gier nach Erklärung bringen uns niemals in ein denkendes Fragen. Wissen wollen ist stets schon die versteckte Anmaßung eines Selbstbewusstseins, das sich auf eine selbsterfundene Vernunft und deren Vernünftigkeit beruft. Wissen wollen will nicht, dass es vor dem Denkwürdigen verhoffe. Zitat Ende. Das Denkwürdige ist im Fall dieses Dialogs zunächst das Verhältnis von japanischer und deutscher Sprache. Indem um die Übersetzung von einzelnen Worten gekreist wird, soll die gegenseitige Verstehbarkeit ausgelotet werden. Heidegger betont dabei, wie wichtig es ist, die Identifikation des Fremden mit dem eigenen nicht vorschnell zu vollziehen. Das Fremde soll sich von sich aus zeigen können und nicht als bloßes Äquivalent zum eigenen. Wenn es um die Begriffe für das Verständnis von Kunst und Literatur geht, bedeutet das konkret, dass nicht im Vorhinein davon ausgegangen werden sollte, dass die ostasiatische Tradition in Zusammenhänge eingeordnet werden kann, die in der Geschichte der europäischen Ästhetik entstanden sind. Dem anderen seine Andersheit zu lassen, ist hier schon allein deshalb verboten, weil auch das eigene einem selbst nie vollkommen durchsichtig ist. Die eigene Sprache ist immer mehr als das Wissen eines Sprechers über sie. Aus diesem Grund können zwei Menschen, die in verschiedenen Sprachen zu Hause sind, das Verhältnis ihrer Sprachen zueinander nie vollkommen klären. Zudem ist nicht nur das Wissen über eine einzelne Sprache unerschöpflich, sondern es ist auch nach wie vor streitbar, was Sprache überhaupt ist. Die Frage nach dem Wesen der Sprache ist das eigentliche Thema des Dialogs. Es geht auch dort um diese Frage, wo diese nicht ausdrücklich gestellt wird. Sie ist, Zitat, das Unbestimmte Bestimmende, Zitat Ende, das Ungesagte, das in allem Gesagten mitschwingt. Aus diesem Grund erkundigt sich der Fragende als letztes auch nach dem japanischen Wort für Sprache. Damit wird der Versuch unternommen, die Frage nach dem Wesen der Sprache in einen Dialog zwischen verschiedenen Sprachen zu überführen. Dass die verschiedenen Sprachen auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgeführt werden können oder auf einen einheitlichen Begriff von Sprache gebracht werden können, das wird in den Dialog zwar angenommen, nicht jedoch vorausgesetzt. Das Zitat, der Wesensquell der Grund verschiedenen Sprachen derselbe ist, lässt sich nur erahnen. Zitat Ende. Wenn dieser Ahnung gefolgt wird, geht es gerade auch darum, Unterschiede zu erkennen, Brüche und Widerstände zu beachten. Entscheidend ist die, Zitat, Achtsamkeit auf die Spuren, die das Denken in seinen Quellbereich weisen. Zitat Ende. Zu diesem Quellbereich gehört für Heidegger nicht zuletzt die Dichtung. Die Dichtung wird in dem Text allerdings nicht gesondert behandelt, sondern bildet einen Teil der geschichtlichen Tradition einer Sprache. Die Sprache, Zitat, ist gewichtiger und mächtiger, als wir es sind, Zitat Ende. Sie ist es, weil niemand allein spricht, sondern vielmehr nur sprechen kann, weil er an einem geschichtlichen Geschehen teilhat. Um die Spuren zu finden, die zu dem Sinn dieses Geschehens führen, muss man auf die eigene Sprache hören. Die Spuren lassen sich nur finden, so der Fragende, Zitat, weil sie nicht von mir stammen und selten genug vernehmlich sind, wie ein verwehtes Echo eines fernen Zurufs, Zitat Ende. So ist letztlich ein Gespräch zwischen zwei Menschen immer eingebettet in ein vielstimmiges Gespräch, das sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft bezogen ist. Zitat: Jeder ist jedes Mal, wenn er spricht, im Gespräch mit seinen Vorfahren, mehr noch vielleicht und verborgener mit seinen Nachkommen. Zitat Ende. Die Sprache wird demnach als ein dialogisches Geschehen verstanden, das mehrere Generationen umspannt. Ein Verständnis der eigenen Sprache kann daher nur gewonnen werden, wenn man mithört, wer mitspricht, wenn man selbst spricht. Heidegger hat in seiner philosophischen Entwicklung immer wieder privilegierte Mitsprecher ausgemacht. Von Aristoteles über Hölderlin zu den anfänglichen Denkern Anaximander, Parmenides und Heraklit sind es immer wieder ausgesuchte Einzelfiguren, mit denen er das Gespräch sucht, nicht zuletzt, um sich über sein eigenes Denken zu verständigen. Aus dem Gespräch zwischen einem Japaner und einem Fragenden ergibt sich jedoch ein breiterer Horizont. Hier erkennt Heidegger an, dass ein Gespräch, das nicht nur über die Sprache handelt, sondern, Zitat, von ihr spricht, Zitat Ende, und auf diese Weise in ihr Wesen hineinführt, nie von nur zwei Gesprächspartnern geführt werden kann. Die Sprache ist vielmehr als ein vielstimmiges dialogisches Geschehen zu begreifen, an dem Anwesende und Abwesende, Vergangene und Zukünftige, Denker und Dichter Anteil haben. Eine solche Vielstimmigkeit zeigt sich in noch deutlicherer, verdichteter Weise in Celans Büchnerpreisrede Der Meridian. Die Rede ist bei all ihrer Kürze erstaunlich reich an Bezügen. Celan geht nicht nur ausführlich auf das Werk des Autors ein, zu dessen Andenken der Preis gestiftet wurde. Er greift auch Zitate von anderen Autoren auf, Sätze von Dichtern und Philosophen, die ihm für sein Selbstverständnis als Dichter wichtig geworden sind, und indem er diese Sätze zitiert und sich daran erinnert, wie sie zu ihm gekommen sind, zeigt er zugleich, wie verwickelt sich eine Überlieferung gestalten kann. Ein Beispiel hierfür ist folgende Anmerkung zu der konzentrierten Sprache, die dem absoluten Gedicht zugeschrieben wird. Einer Sprache, die dem Leser geradezu von sich selbst aus Aufmerksamkeit schenken soll. Zitat Celan: Aufmerksamkeit, erlauben Sie mich hier nach dem Kafka-Essay Walter Benjamins ein Wort von Malebranche zu zitieren. Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele. Zitat Ende. Celans umständliche Ausweisung dieses Zitats dient dazu, Kafka, Benjamin und Malebranche einen Ort in der Rede zu geben. Ihre Namen sollen mitgehört werden. Andere Namen, die für Celans Poetologie von Bedeutung sind, werden nicht genannt. Celan erinnert sich beispielsweise an eine versäumte Begegnung im Engadin, die ihm anders wurde, Zitat, eine kleine Geschichte zu Papier zu bringen, Zitat Ende. Dass es sich dabei um ein in Sils Maria geplantes Treffen mit Theodor W. Adorno gehandelt hat, wird jedoch verschwiegen. Ebenso fehlt in der Rede der Name Heideggers. Und doch ist der Meridian, wie Anja Lemke in Konstellationen ohne Sterne eindrücklich gezeigt hat, nicht zuletzt auch eine Auseinandersetzung Celans mit Heideggers Sprach- und Dichtungsverständnis. Es gibt eine Konvergenz im Sprachverständnis von Celan und Heidegger, die der wechselseitigen Beeinflussung und persönlichen Begegnung vorausgeht. Sie besteht darin, dass beide die Sprache vor allem als dichterische Sprache verstehen und diese als dialogisches Geschehen. Das Gedicht wird so zum Gespräch, indem es einen Raum konstituiert für die Begegnung von Du und Ich. Das Gedicht steht, Zitat, im Geheimnis der Begegnung, Zitat Ende. Wie ein solches Geheimnis dichterisch Gestalt gewinnen kann, möchte ich an einem Beispiel vorführen, das wesentlich früher geschrieben wurde als der Meridian. Es handelt sich um Zähle die Mandeln, um das Gedicht, das den Band Mohn und Gedächtnis abschließt. Es ist im April 1952 entstanden und wurde erstmals in der Wiener Monatszeitschrift für Religion und Kultur Wort und Wahrheit veröffentlicht. Das ist also etwa ein Jahr vor der Entstehung von Heideggers Gespräch zwischen einem Japaner und einem Fragenden. Es kann davon ausgegangen werden, dass zu dieser Zeit zwischen Celan und Heidegger noch keine wechselseitige Auseinandersetzung mit dem Werk des anderen stattgefunden hat. Zugleich fällt in diese Zeit das Scheitern der Liebesbeziehung zwischen Celan und Ingeborg Bachmann. Vor diesem biografischen Hintergrund wäre es denkbar, dass in der Bitterkeit, von der in Zähle die Mandeln die Rede ist, das schmerzvolle Scheitern der persönlichen Begegnung mitschwingt. Aber bevor eine Interpretation des Gedichts skizziert werden soll, vergegenwärtigen wir uns den Text. Zähle die Mandeln. Zähle, was bitter war und dich wach hielt. Zähl mich dazu. Ich suchte dein Aug, als du es aufschlugst und niemand dich ansah. Ich spann jenen heimlichen Faden, an dem der Tau, den du dachtest, hinunterglitt zu den Krügen, die ein Spruch, der zu niemandes Herz fand, behütet. Dort erst tratest du ganz in den Namen, der dein ist, schrittest du sicheren Fußes zu dir, schwangen die Hämmer frei im Glockenstuhl deines Schweigens, stieß das Erlauschte zu dir, legte das Tote den Arm auch um dich, und ihr ginget selbdritt durch den Abend. Mache mich bitter, zähle mich zu den Mandeln. In der Forschungsliteratur zu Celan, unter anderem bei John Felstina, Joachim Zeng und Rebecca Steltner, wird dieses Gedicht vor allem als Andenken an Celans Mutter verstanden, die 1942 in Transnistrien erschossen wurde. Eine starre Identifikation des unbenannten Du mit Celans Mutter würde meines Erachtens jedoch dem Sinn dichterischer Sprache widersprechen. Peter Horst Neumann versteht das Du offener als eine Ansprache an einen Toten überhaupt. Die Mandel wiederum kann als Symbol für die Zugehörigkeit zum Judentum verstanden werden. Das tote Du lässt sich demnach zu den Mandeln zählen, das heißt zu der Unzahl der jüdischen Opfer in den Vernichtungslagern. Diese Interpretation leuchtet im Kontext von Celans Auseinandersetzung mit der Shoah und der eigenen Existenz als Überlebenden unmittelbar ein. Im Ich des Gedichts würde sich der Dichter dann selbst zeigen mit der ganzen Verzweiflung des Überlebenden, der zu den Toten gezählt werden will. Dabei sollte jedoch das Wort Mandel nicht als allgemeinverständliche Chiffre für eine Volkszugehörigkeit missverstanden werden. Es handelt sich um eine Metapher für das Judentum, aber zugleich um eine ganz persönliche Metapher. Celans individueller Gebrauch der Metapher entspricht der Einsicht, dass jeder Tote ein einzelner Mensch ist. Und vielleicht gedenkt Celan in diesem Gedicht nicht nur seiner Mutter, sondern den Opfern überhaupt, insofern sie Einzelne sind. Vielleicht gilt das Andenken auch dem russischen Dichter Ossip Mandelstamm, der 1938 in einem sowjetischen Arbeitslager ums Leben kam. Gedichte sind keine monologischen Tatsachenbeschreibung. Sie sind ein Gespräch und dieser Gesprächscharakter zeigt sich auch in dem Gedicht Zähle die Mandeln. Es spricht zu einem Du, das einsam ist und das nur durch die Dichtung erreicht werden kann. Ein Du, dessen Gedanken durch das Wort des Dichters gesammelt werden. Die Gedanken gleiten an dem Faden des dichterischen Worts wie Tau in die Krüge. Sie werden an einem Ort gesammelt, der geschützt ist und unzugänglich. An einem Ort, der behütet wird durch einen Spruch, der zu niemandes Herz fand. Was der Spruch besagt, wird im Gedicht im Unbestimmten gelassen. Indem der Spruch unausgesprochen bleibt, wird die Ansprache an das Du in ein Geheimnis eingebunden, das das Persönliche dieser Ansprache verstärkt. Entscheidend ist, dass die Ansprache es ermöglicht, dass das Du ganz in seinen Namen tritt. Die Identität des Du wird vom Dichter verschwiegen. Aber in diesem Schweigen eröffnet sich der Raum, in dem das Du zu sich selbst schritt. In dieser Bewegung der Selbstbegegnung, die dem Du durch das Gedicht ermöglicht wird, gewinnt das Du aber nicht nur seinen Namen, sondern schließlich auch eine eigene Stimme. Denn das Schweigen des Du wird zum Glockenstuhl, in dem die Hämmer frei schwangen. Das freie Schwingen der Hämmer verweist auf ein tönendes, beredtes, bedeutungsvolles Schweigen. Ein Schweigen, das zugleich ein Hören ist. Denn in ihm kann das Erlauschte zum Du hinzutreten. Und wenn dieses schweigende Hören des Tods eingedenk bleibt und Du, Erlauschtes und Tod sehr dritt durch den Abend gingen, hat sich dann nicht das Du selbst im dichterischen Wort ausgesprochen? Und wenn dieser schweigsam lauschende Gang des Du in den Abend als dichterische Sprache verstanden werden kann, warum sollte Celan dann nicht auch an das Wort seiner Geliebten und Dichterkollegin gedacht haben? Das Andenken an die ermordete Mutter und die Anrede an die Geliebte müssen einander nicht ausschließen. Es ist durchaus denkbar, dass Celan, indem er seiner Mutter gedenkt, zugleich die Geliebte anspricht. Es ist denkbar, dass er das Auge der Toten sucht, aber das Auge der Lebenden findet. Die Verbindung des Andenkens an die Tote mit der Ansprache an die Geliebte findet sich so auch in dem Gedicht in Ägypten. Das Gedicht beschreibt die Begegnung mit einer Nichtjüdin in der Form von 9 Geboten. Das 7. Gebot lautet, Zitat, du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Miriam und Noemi. Zitat Ende. So schwierig diese Spannung auch aufzuhalten sein mag, indem du in Zähle die Mandeln, kannst du gleich Tote und Geliebte angesprochen sein. Das Du bedeutet allerdings noch mehr. Es wäre zu kurz gegriffen, wenn es allein auf geografische Zusammenhänge zurückgeführt werden würde. Zwar bleibt, wie es in der Meridian heißt, derjenige, der das Gedicht schreibt, diesen immer mitgegeben, und Celans Werk mag in besonderem Maße autobiografisch geprägt sein. Aber zugleich ist das Gedicht, wie es in der Meridian heißt, auch selbstständig. Es ist, Zitat, einsam und unterwegs, Zitat Ende. Zu diesem Unterwegssein gehört es nach Celans Verständnis, dass sich das Gedicht demjenigen öffnet, dem es begegnet. Hierin liegt die bereits zitierte Konzentration und Aufmerksamkeit dichterischer Sprache. Das Du in Zähle die Mandeln entzieht sich einer eindeutigen Zuordnung. Es bleibt ein Geheimnis. Zwar konnten Teile dieses Geheimnisses in der skizzierten Interpretation aufgeklärt werden, aber letztlich gehört es zum Wesen dichterischer Sprache, dass sie einen Raum bietet für immer neue Begegnungen. Diese Begegnungen verändern sich mit jeder Lektüre des Gedichts, die Bedeutung des Du verschiebt sich mit jedem Leser und so wandelt sich zugleich der Sinn des Gedichts. Denn das Gedicht ist nichts anderes als der Ort dieser Begegnung. Sein Wesen ist ein vielstimmiges dialogisches Geschehen. Ein Geschehen, das die Interpretationsoffenheit von Philosophie übertrifft. Und indem es diese übertrifft, zugleich zum Maß philosophischer Sprache werden kann. Die Gefahr für die Philosophie ist dabei freilich, dass sie an Klarheit und Begriffsschärfe verliert. Während Heidegger die Dichtung nie durch einen Mangel an Klarheit charakterisiert hätte, nimmt Celan diese Bestimmung an. In der Meridian wird nicht zufällig auch ein Satz von Blaise Pascal zitiert, den Celan bei Leo Schistoff gelesen hat. Zitat: Ne nous reprochez pas le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. Werfen Sie uns nicht einen Mangel an Klarheit vor, denn aus diesem machen wir einen Beruf. Zitat Ende. Dieser Mangel an Klarheit ermöglicht es der Dichtung, auf konzentrierten Raum die Offenheit des dialogischen Geschehens zu zeigen, die die Sprache in ihrem Wesen auszeichnet. Eine Offenheit, der sich die Philosophie nur annähern kann, die sie aber nie selbst einholen kann. Die Philosophie bleibt daher in ihrer Sprachlichkeit auf die Dichtung verwiesen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für den Vortrag.